In Borken wurde das größte hessische Braunkohlevorkommen genutzt. 66 Millionen Tonnen Braunkohle wurden hier verfeuert. Und wenn man Braunkohle verfeuert, entsteht das Treibhausgas CO2. Und vieles von dem, was hier vor Ort durch die Kraftwerke gegangen ist, befindet sich heute noch immer in der Erdatmosphäre und trägt eben zum Klimawandel bei. Klimawandel passiert also zwar auch heute, hat aber schon eine Geschichte, die bis in die vorindustrielle Zeit hinausreicht.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Im zweiten Teil der aktuellen Staffel schauen wir vielschichtig vergleichend auf andere Montanregionen Deutschlands und hören Geschichten, wie dort mit den Umbrüchen und dem Strukturwandel am Ende der fossilindustriellen Epoche umgegangen wird. Für das hessische Braunkohlenrevier spreche ich dabei mit Ingo Silaff vom Braunkohlebergbaumuseum im nordhessischen Borken. Er erzählt uns von Licht und Schatten des hessischen Braunkohletagebaus, von zuverlässiger Stromversorgung, von Zusammenhalt unter Bergleuten und einer erfolgreich rekultivierten Bergbaufolgelandschaft, aber auch von tödlichen Grubenexplosionen, Treibhausgasemissionen und den auch in Borken mitverursachten Klimawandel. In den Shownotes findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen sowie Hinweise, wie ihr mir Kommentare und Feedback zukommen lassen könnt. Außerdem findet ihr dort eine Möglichkeit, mich mit einer einmaligen Spende auf PayPal oder mit einem monatlichen Beitrag auf Steady bei der Arbeit an diesem Podcast zu unterstützen. Herr Silaff ist neu hier zu Gast und stellt sich zu Beginn dieser Aufnahme aus dem September 2024 zunächst vor. Dann gibt er uns einen Überblick über die Geschichte des Braunkohlebergbaus in Hessen, bevor wir in einen Vergleich mit dem Rheinischen Revier übergehen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören.
Mein Name ist Ingo Silaff. Ich bin von der Berufsausbildung her Historiker und Journalist und seit 2012 bin ich Leiter des Hessischen Braunkohlebergbaumuseums in Borken. Borken ist ein kleiner Ort, der sich etwa 40 Kilometer südlich von Kassel befindet. Hier wurde einst Braunkohle gewonnen und zwar war hier eines der größten hessischen Braunkohlevorkommen. Man hat 1922/23 hier ein Großkraftwerk Main-Weser errichtet und das war der Startschuss für den Braunkohleabbau hier in dem engeren Borkner Braunkohlerevier. Das Museum existiert seit 1992. Wir haben damit begonnen, zunächst erstmal einen Besucherstollen zu eröffnen. Besucherstollen deshalb, weil hier im Borkner Braunkohlerevier die Braunkohle unterirdisch als auch über Tage im Tagebau gewonnen wurde. Das ist eine Besonderheit, die es mehrfach in Hessen gegeben hat. Von daher stellen wir beide Bereiche in zwei verschiedenen Museumsstandorten dar, einem Besucherstollen und einem Freilichtmuseum, dem Themenpark Kohle und Energie. Ganz kurz zum hessischen Braunkohlerevier. Das setzt sich aus vielen kleineren Braunkohlerevieren zusammen. Die bedeutendsten sind eben das hier in Borken. Dann gab es noch ein größeres in Wölfersheim. In der Nähe von Kassel gab es was. Und die Grube Messel ist wohl am bekanntesten. Auch dort hat man Braunkohle gefunden und eben das berühmte Urpferdchen, für das Messel ja Weltkulturerbe geworden ist. Unser Museum widmet sich schwerpunktmäßig den Themen Braunkohlegewinnung, Energieerzeugung und Landschaftswandel. Das bedeutet, dass wir eben versuchen, den Menschen zu zeigen, wie man früher hier im 19. und 20. Jahrhundert Braunkohle gewonnen hat, wie man dann mittels der Braunkohle Briketts und Energie erzeugt hat, elektrischen Strom, und wie dieser Bergbau in die Landschaft eingreift und im Grunde genommen das ganze Landschaftsbild verändert. So war das auch in Borken. Hier ging es um die Jahrhundertwende 1900 los. Da existierte zunächst ein kleines Bergbauunternehmen, eine Gewerkschaft. Das ist jetzt keine Arbeitnehmervertretung, sondern eine bergrechtliche Gesellschaft. Man gibt Kuxe aus, beteiligt sich an diesem Unternehmen. Das ist so ähnlich wie bei Aktien, nur dass es eben bei Gewerken eine Zubußepflicht gibt. Das heißt, wenn das Unternehmen Verluste macht, dann muss man wieder was reinschieben und in das Unternehmen. Das ist eigentlich der größte Unterschied zu den Aktiengesellschaften. Ja, diese kleine Gewerkschaft, ein Einzelunternehmen, förderte von 1900 bis 1908 in geringem Umfang Braunkohle im Tiefbau, so etwa 60 Meter unter der Erde, und musste dann ihren Betrieb relativ schnell wieder einstellen, weil sie Probleme hatten mit Schwimmsandeinbrüchen. Also die unterirdischen Gänge wurden eben durch Schwimmsandeinbrüche beeinflusst. Man konnte nicht mehr richtig arbeiten. Es gab sogar mal einen Todesfall unter den Bergleuten. 1908, 1909 stellte das Unternehmen seinen Betrieb ein. Man hatte aber ermittelt, dass hier eben relativ viel Braunkohle noch vorhanden ist. Und das rief dann 1922, 23 den preußischen Staat und das regionale Energieversorgungsunternehmen auf den Plan. Der preußische Staat wollte Nägel mit Köpfen machen. Es gab in diesen Jahren einen groß angelegten Plan, nach dem Ersten Weltkrieg Preußen zu elektrifizieren und zu modernisieren. Man musste durch den Versailler Vertrag viel Reparationskohle abführen an die Siegermächte. Man brauchte also neue Energieformen, und da war eben elektrische Energie ein Punkt, der eben in dieses Konzept passte. Hier lokal vor Ort gab es die Situation, dass wir in Kassel ein Kraftwerk hatten, was mit Steinkohle betrieben wurde. Dann gab es am Edersee ein Wasserkraftwerk, was schon seit 1914 Strom erzeugte. Und dann gab es eben noch kleinere Betriebe, meist Mühlen, die eben die Wasserkraft nutzen, um im ganz kleinen Maßstab Energie zu erzeugen. Dann stellte sich nach dem Ersten Weltkrieg die Situation wie folgt dar: Der Edersee fiel durch Trockenheit, die Wasserstände sanken ab, die Turbinen konnten nicht mehr genügend Strom erzeugen. Es herrschte also Strommangel, man musste rationieren, und das war natürlich gerade für Industriebetriebe keine gute Situation. Und dann übernahm eben der preußische Staat mit dem Regionalversorger die Kuxe dieser früheren Gewerkschaft und beschloss, hier ein Großkraftwerk zu errichten. Das Großkraftwerk hieß Main-Weser und der Name war Programm, denn das Großkraftwerk Borken elektrifizierte die Region zwischen den beiden Flüssen und war ein Markstein preußischer Energiepolitik. Das war also eine Besonderheit. Hintergrund ist eben auch, dass im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen Ähnliches passierte. Da waren die rheinisch-westfälischen Energiewerke dabei, Großkraftwerke zu errichten. Und Preußen wollte im Grunde genommen unabhängig sein, auch weil eben diese großen Konzerne es scheuten, in die Provinz zu gehen, ins flache Land. Dort gab es hohe Anschlusskosten für die Kraftwerke und für die Verteilernetze. Das wollte man erstmal nicht. Man konzentrierte sich seitens der Großunternehmen auf die großen Ballungszentren, auf die Städte. Dort war es einfach, den Strom an die Verbrauchspunkte zu leiten. Auf dem flachen Land, so im ländlichen Nordhessen, sah das ganz anders aus. Da musste man erst neue Verbundnetze schaffen. Und auch das geschah dann eben mit dem Bau dieses Großkraftwerkes. Also Borken gilt hier in Nordhessen wirklich als Wegbereiter der Elektrifizierung. Von daher bemühte man sich dann relativ schnell, nachdem das Kraftwerk 1923 ans Netz gegangen war, eben auch die nötigen Stromversorgungssysteme aufzubauen. Sprich, man spannte Hochspannungsleitungen, die zum Beispiel von Borken nach Frankfurt führten, weil auch in Frankfurt wollte man Strom haben und nutzen. Das war die Zukunftsenergie des 20. Jahrhunderts, die elektrische Energie. Es war eine saubere Energie. Man konnte die alten Petroleumlampen und Öllampen in die Ecke stellen und sich dafür moderne Glühlampen hinstellen. Die Energiebetriebe konnten praktisch ihre alten Geräte austauschen gegen moderne Industriemotoren. Das war alles viel effizienter und sauberer. Ja, und dann entstand hier eben nicht nur ein Großkraftwerk, sondern auch ein Knotenpunkt in dem entstehenden Stromverbundnetz. Borken wurde also ein überregional wichtiger Energieerzeugungs- und Montanstandort. Dann 1927 erfolgte der nächste Entwicklungsschritt. Der preußische Staat führte seine wichtigsten Energieunternehmen in einem Konzern zusammen. Das wurde dann die Preußische Elektrizitäts AG mit Sitz in Berlin. Borken war eines der drei Gründungsunternehmen. Das Kraftwerk und die Bergbaubetriebe wurden sozusagen eine Abteilung dieses neuen Konzerns. Das bedeutete, dass fortan die wichtigen unternehmerischen Entscheidungen nicht mehr hier in Nordhessen getroffen wurden, sondern eben in der preußischen Hauptstadt Berlin. Ja, und kaum gegründet, beschaffte sich die Preußen Elektra Kapital auf den internationalen Kapitalmärkten. Das war mit ein Grund für die Gründung dieser Aktiengesellschaft. Man wollte international kreditwürdig werden und das schaffte man. Man nahm also in den USA, in London und in der Schweiz Auslandsanleihen auf und investierte dann das Geld in den Aufbau der preußischen Energiewirtschaft, wie der Name Preußische Elektrizitäts AG schon sagt. Borken war seinerzeit der wichtigste Standort dieses neuen Konzerns. Das erkannte man auch in Berlin. Folglich steckte man einiges an Geld hier an den Standort, modernisierte und schuf eine erste Hochspannungsleitung, die von Borken aus nach Hannover führte, über knapp 170 Kilometer. Und diese Stromleitung, da wurde sogar ein Film drüber gedreht, ein Dokumentarfilm 1929 zu Buster-Keaton-Zeiten. Das ist eine Besonderheit. Ich habe diesen Film jetzt vor kurzem in Berlin im Bundesarchiv entdeckt. Und das ist natürlich ein kleiner historischer Schatz, den wir da für Borken gefunden haben. Der spiegelt nämlich die Bedeutung dieser Hochspannungsleitung wider. Die Preußen Elektra verband ihre beiden wichtigsten Konzernstandorte Borken und Hannover mit dieser Stromleitung. Und das war dann ein Kernstück des preußischen Verbundnetzes, wurde später dann ein Kernstück des deutschen Hochspannungsnetzes und ist heute ein Kernstück des europäischen Stromverbundnetzes. Da sieht man schon den Weg, den die Energiewirtschaft genommen hat. Dann wurde Borken systematisch ausgebaut, wusste dann eben auch, was hier an neuer Entwicklung passiert. Das kleine Ackerbürgerstädtchen mit 1600 Einwohnern entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einem Montan- und Energieerzeugungsstandort. Die Einwohnerschaft stieg. Zum Schluss hatte Borken dann in den Hochphasen bis zu 15.000 Einwohner. Es gab Zusammenschlüsse mit den Umlandgemeinden. Und Borken profitierte wirtschaftlich in hohem Maße von der neuen Branche, die sich hier niedergelassen hatte. Bergleute aus anderen deutschen Gebieten zogen hierher. Ingenieure und Elektrotechniker aus anderen deutschen Kraftwerken kamen hierher. Und nach dem Ersten Weltkrieg übrigens auch viele Schiffsheizer, weil die Deutschen hatten ja den Ersten Weltkrieg verloren und die deutsche Hochseeflotte wurde in Scapa Flow versenkt von den eigenen Matrosen. Und auch viele Handelsschiffe mussten sozusagen in ihren Dienst einstellen, wurden abgegeben als Reparationsgüter oder waren eben im Ersten Weltkrieg versenkt worden. Das heißt, viele Schiffsheizer waren arbeitslos und die konnte man gut im Kraftwerk bei den Kesselanlagen brauchen. Also entstand hier in Borken nicht nur das Kraftwerk, sondern eben auch eine Marinekameradschaft mitten auf dem platten Lande. Die hat gerade vor kurzem ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert und ist noch heute aktiv. Die haben hier auf einem kleinen Tagebausee ein Küstenwachboot sich hergeholt, haben ein prima Vereinsheim. Das bedeutet also, dass eben mit dem neuen Unternehmen auch kulturell und gesellschaftspolitisch hier vieles in der Region passiert ist. Es gab nicht nur Zuzug von Leuten, es gab auch Wohlstand. Die Braunkohle war hier die Basis für sichere Arbeitsplätze, für gute Ausbildungsplätze, für gute, stabile Wertschöpfungsketten. Und man kann sagen, dass Borken im Grunde genommen im 20. Jahrhundert sehr von dem Großkraftwerk Borken profitiert hat. Ja. Man war sich dann natürlich auch im Dritten Reich der Bedeutung des Energieerzeugungsstandortes Borken gewiss und hat hier weiter die Kraftwerkskapazitäten ausgebaut. Man brauchte den Strom jetzt, um eben die Rüstungsindustrie ausreichend mit elektrischer Energie zu versorgen. Wir hatten in Kassel zum Beispiel die Henschel-Werke, die Reichskriegslokomotiven und Tigerpanzer gebaut haben, LKWs auch. Wir hatten in Melsungen die Firma B. Braun, die Verbandsmaterial für verwundete Soldaten hergestellt hat. Und wir hatten in Kassel-Bettenhausen die Fieseler-Werke, die den berühmten Fieseler Storch produziert haben und dann so nebenbei auch die Vergeltungswaffe V1 entwickelt haben, die Flügelbombe, die dann auf zum Beispiel London abgeschossen wurde nach der Invasion im Zweiten Weltkrieg, als Vergeltungswaffe dann eingesetzt. Kurzum, Borken war ein rüstungswirtschaftlich, kriegswirtschaftlich wichtiger Rüstungsbetrieb, kann man in dem Sinne sagen, weil der meiste Strom floss dann eben in den Aufbau der Waffentechnik hier in der Region. Das setzte sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch fort. Das Wirtschaftswunder kündigte sich an. Die Leute verbrauchten mehr an Konsumgütern. Sie schafften sich Elektrogeräte an, ein Radiogerät, ein Fernseher, ein Kühlschrank, Wasserboiler. Dafür brauchte man auch viel Strom. Außerdem kam die Energie in Schwung. Das zum Beispiel entstand in Baunatal ein VW-Werk, was auch energieintensiv produzierte. Man brauchte also von Jahr zu Jahr mehr Strom. Also baute man eben dieses Großkraftwerk Main-Weser weiter aus, unter anderem dann auch mit Mitteln des Marshallplanes. Die Alliierten waren sich natürlich auch bewusst, dass man hier den Strom für das damals dann noch besetzte Deutschland brauchte, für die drei Westzonen. Und insofern steckte man auch hier dann wieder Geld in das Kraftwerk und machte es dann so startklar, dass hier eben viel Energie für das Wirtschaftswunder erzeugt werden konnte. Das Interessante als Museumsleiter in Borken ist, dass wir hier sehr schön den Aufstieg und den Abstieg eines Industriestandortes darstellen können. Denn nach dem Höchststand der Produktion 1964 setzte erstmal unter stabilen Verhältnissen, dann aber in den 70er Jahren der langsame Abstieg des Braunkohlestandortes Borken ein. Es gab den sauren Regen, es gab Umweltauflagen. Braunkohle galt dann als schmutzige Energieform. Es gibt sogar eine Meldung im Spiegel, wonach Borken dann kritisiert wird als Dreckschleuder der Nation. Und insofern wurden Teile des Kraftwerkes abgeschaltet. Man nutzte nur noch die effizientesten. Es kam zum Personalabbau und so peu à peu ging dann der Standort innerhalb des Konzernes an die letzte Stelle der produzierenden Standorte. Es wurde immer teurer, Braunkohle zu verstromen, weil natürlich die Vorfahren immer die Braunkohleflöze abgebaut hatten, an die man am leichtesten rankam, mit den geringsten Einkosten. Und je tiefer man buddeln musste, umso größer war dann praktisch der Kostenfaktor, bis dann eben sehr hohe Eigenkosten gab, um Strom zu produzieren. Und dann gab es im Grunde genommen das, was das Ende des Braunkohlenbergbaus in Borken einläutete. Das war ein verheerendes Grubenunglück, was sich am 1. Juni 1988 ereignete. Dieser Tag brannte sich bis heute in das Gedächtnis der Menschen ein. Es war eine Kohlenstaubexplosion unter Tage, mit der hatte niemand gerechnet. 57 Bergleute hielten sich zum Zeitpunkt des Unglücks unter Tage auf. Man dachte zunächst, dass alle gestorben sind durch das Unglück, aber 6 Bergleute konnten noch gerettet werden. Aber 51 sind ums Leben gekommen, darunter dann 13 türkische Bergleute. Man hatte seit den 60er Jahren, als eben unter anderem das VW-Werk in Braunschweig viele Arbeitskräfte abwarb, hatte man im Ausland geguckt, wer denn hier aushelfen könnte. Und da stieß man auf viele türkische Gastarbeiter, so damals der Begriff. Und diese Arbeitsmigranten sorgten dann dafür, dass hier das Kraftwerk auch lief. Das Grubenunglück hat eine unangenehme Nebengeschichte, weil es ereignete sich ja 1988 aufgrund einer Kohlenstaubexplosion. Und diese Kohlenstaubexplosion wurde ausgelöst durch eine routinemäßige Sprengung. Leider hat man hier nämlich den Sprengstoff Donarit verwandt. Das war kein Wettersprengstoff, wie er im Steinkohlenbergbau eingesetzt worden ist, sondern dieser Sprengstoff war, wie das Gutachten belegt, wohl zündfähig und hat eben Funkenflug verursacht. Und das wird hier zwar in der Region angezweifelt, aber dieses Gutachten sagt eben aus, dass der Hergang so war, dass sie eben eine Sprengung hatten, abseits von der vordersten Kohleabbaufront, also im rückwärtigen Bereich, wo es durch die Bewetterung der Grube schon relativ viel Trockenheit gab. Also es gab Kohlenstaub, der abgelagert war, der auch sehr trocken war, wenig Wassergehalt. Und man hat in dem Gutachten eben festgestellt, dass eine erste Sprengung eben diesen trockenen Kohlestaub aufgewirbelt hat. Dann hat sich diese Aufwirbelung ergeben von feinstem Kohlestaub und eine zweite zeitversetzte Sprengung im Millisekundenrhythmus hat dann dafür gesorgt, dass sich diese Staubwolke entzündete. Die waberte dann einige Meter durch die Grube und hatte dann sozusagen die Situation, dass sie auf ein unterirdisches Kohleabbaugerät traf. Dieses Gerät sorgte dafür, dass diese brennende Wolke wieder neu aufgewirbelt wurde und neue Staubschichten aufwirbelte, sodass sich dann aus dieser lokalen Aufflammung eine Laufexplosion ergab, die also von Meter zu Meter zunahm mit Intensität und die dann zum Schluss so stark war aus dem Stollenmundloch, dass eben eine Explosionswolke, eine Stichflamme von 8 Meter Länge austrat. Man hat ein 20 Zentimeter dickes Betonrohr völlig zerstört. Die Teile dieses Betonrohrs flogen über 200 Meter in den Acker. Also es war eine unheimliche Wucht. Und die Menschen, die als Bergleute arbeiteten und genau in diesem Feld der Explosionswucht standen, hatten keine Chance. Die waren zuerst gleich tot. Und viele andere sind eben an Kohlenmonoxidvergiftung gestorben, weil diese Explosionswolke hat unter Tage den ganzen Sauerstoff verzehrt. Jedenfalls so viel, dass die Selbstretter, mit denen die Bergleute ausgestattet waren, das waren so Fluchtgeräte, die steckte man sich in den Mund und dann filterten diese Geräte eben aus der Umgebungsluft den Sauerstoff heraus und ließen dann das Kohlenstoffmonoxid außen vor. Und diese Geräte, die funktionierten dann in dieser verbrannten Luft nicht mehr. Deshalb sind also viele Bergleute unter Tage erstickt. und hatten keine Überlebenschance. Nur 6 konnten gerettet werden und diese 6 hatten eben das Glück, dass sie im letzten Winkel der Grube gearbeitet hatten. Dort wurde die atembare Luft zusammengedrückt. Sie waren in einer Luftblase gefangen und waren dann so klug, eben nicht zu flüchten, sondern vor Ort zu bleiben, nach dem Motto, die Grubenwehren holen uns schon raus. Und so ist es dann auch passiert. Die Preußen Elektra hat dann natürlich im ganzen Bundesgebiet Grubenwehren gebeten, nach Borken zu kommen. Das ist auch sehr schnell passiert. Auch aus dem Ruhrgebiet waren Grubenwehren dabei. Wir hatten zum Beispiel jetzt gerade vor einigen Jahren einen Bergmann aus Castrop-Rauxel, der Mitglied der dortigen Grubenwehr war. Die haben uns dann sogar noch Fotografien vom Grubenunglück zur Verfügung gestellt. Ja, und diese Grubenwehren sind dann systematisch durch die unterirdischen Gänge und Strecken gelaufen und haben dann eben die 6 Überlebenden gerettet. Und so Geschichte am Rande, auch das gehört zu den schönen Momenten im Leben eines Museumsleiters. Wir haben jetzt entdeckt, dass die Krangondel, das Gerät, mit der die 6 Bergleute über Tage gezogen worden sind durch einen Schacht, dieses Gerät haben wir wieder aufgetrieben. Es ist nämlich auf einer Mülldeponie im Einsatz, wo einmal im Jahr geprüft werden muss, unterirdisch, ob sich unter den Abfallmengen gefährliche Gase und gefährliche Wasserzuflüsse bilden. Dafür ist dieses Gerät noch im Einsatz. Das war schon 1988 so. Und die Preußen Elektra hat sich dann eben von der Mülldeponie diese Rettungsbombe ausgeliehen. Diese Krangondel hat sie zum Einsatz gebracht beim Grubenunglück. Und damit wurden eben die 6 Überlebenden ans Tageslicht geholt. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich ein herausragendes Museumsexponat für das Hessische Braunkohlebergbaumuseum ist. Wir versuchen jetzt, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass wir dieses Gerät zu uns als Exponat bekommen. Natürlich müssen wir der Mülldeponie ein neues Gerät beschaffen, dass sie weiterhin unter den Abfallbergen gucken können, ob sich da gefährliche toxische Stoffe bilden können. Das ist im Moment das Problem. Da suchen wir noch ein bisschen nach Geld. Also das ist aber natürlich ein super Exponat, was ich gerne im Museum sehen möchte. Wichtig ist auch, dass eben im niedersächsischen Revier im Jahr, ich glaube 1966, etwas Ähnliches passiert ist wie beim Grubenunglück Stolzenbach. Auch im niedersächsischen Revier, wo man jahrzehntelang nur im Tagebau Braunkohle abgebaut hatte, gab es einen Flözbereich, der nun von, ich glaube, 80 Meter hohen Abraummassen überlagert war. Da konnte man nicht gut mit Baggern das alles abtragen, sondern es war viel einfacher, von der Seite einzusteigen und das Flöz dann von dort aus zu gewinnen, also Braunkohle im Tiefbau abzubauen. Das hat man dann angefangen. Man holte sich sogar Bergleute aus Borken, die da mithalfen, weil die wussten ja ganz genau, wie man unter Tage Braunkohle abbaut. Und die haben dann da mitgeholfen. Unter anderem hat man auch dort gesprengt, auch dort mit dem Sprengstoff Dunarit. Und dann kam es auch in Niedersachsen, in Helmstedt bei Schöningen, zu einer Aufflammung unter Tage. Das heißt, die erste Dunarit-Explosion hat trockenen Kohlestaub aufgewirbelt. Eine zweite Zeitversex-Explosion hat eben diesen aufgewirbelten Kohlestaub entzündet. Und dann waberte auch diese brennende Wolke durch den unterirdischen Grubenraum. Dort stand allerdings nichts im Wege. Das heißt, es gab keine Luftturbulenzen. Der Brand verebbte nach etwa 77 Metern. Dadurch, dass es gebrannt hatte, musste aber die dortige Bergbauleitung den Vorfall an das Bergamt Wolfenbüttel melden. Und da saß ein sehr kompetenter, weitsichtiger Bergrat. Und dieser Bergrat hat sich alles genau angesehen und hat dann danach die Entscheidung getroffen, hier, liebe Bergleute und liebe Schießhauer, so bezeichnete man die Menschen, die eben die Braunkohle mittels Sprengstoff gewannen. sagte liebe Schießhauer, bevor ihr nächstes Mal sprengt, müsst ihr 20 Meter im Umkreis den trockenen Kohlestaub mit Wasser binden. Das heißt, ihr müsst mit dem Schlauch rumlaufen und müsst eben den Kohlestaub binden, sodass der nicht aufgewirbelt werden kann. Und das Hessische Bergamt hat eben diese Entscheidung nicht übernommen, sondern beließ erstmal alles beim Alten und kam dann auf die Idee, dass man ja den Kohlestaub auch mit Gesteinsstaub und Gestein binden kann. Und das hat dann offenbar nicht so dazu geführt. Man hat dann am 1. Juni 88 bitterlich feststellen müssen, dass eben diese Anweisungen nicht dazu geführt haben, Kohlenstaubexplosionen zu verhindern. Und das ist eine Geschichte in Niedersachsen, die lange hinterm Berg gehalten wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Und erst Recherchen des Hessischen Rundfunks haben eben diesen Sachverhalt aufgeklärt und haben eben gesagt, Mensch, das Gleiche, was in Stolzenbach passiert ist, das hat sich ja vom Prinzip her schon 1966 im niedersächsischen Braunkohlerevier ereignet. Also von daher hätte man eigentlich, wenn man die gleichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen hätte, wäre das Unglück verhinderbar gewesen. Aber genau das ist nicht passiert. Ich will jetzt hier nicht den großen Lehrmeister spielen. Hinterher ist man immer schlauer. Aber es hat schon einen kleinen Beigeschmack, dass man eben da nicht so sehr informiert hat und auch in dem Gutachten, was ja zu den Unglücksursachen von Stolzenbach gefertigt wurde, ist von den Vorgängen in Niedersachsen nicht die Rede. Das hat eben der Hessische Rundfunk in seinem Beitrag Der Tag, als die Grube in die Luft flog, sehr gut dargestellt, wo eben im Grunde genommen dem Bergamt vorgeworfen wird, da nicht drüber berichtet zu haben in seinem Gutachten. Ja, dieses Unglück zerstörte die Grube Stolzenbach und für eine Woche stand dann die Region im Mittelpunkt des Medieninteresses. Es gab weltweit Berichte über dieses verheerende Grubenunglück und ja, es war ein Schlag ins Kontor. Und für Borken bedeutete das eben, dass man noch 3 Jahre das Kraftwerk weiter betreiben konnte, indem man aus kleineren Bergbaubetrieben Kohle nach Borken heranschaffte. Das verteuerte dann die Fixkosten natürlich noch mehr, sodass im Grunde genommen ein Ende absehbar war. Und 1991 war es dann soweit. Am 15. März 1991 schaltete das Kraftwerk Borken ab und ging vom Netz. Dann brauchte man auch keine Braunkohle mehr, weil die Braunkohle, die in Borken abgebaut wurde, wurde fast zu 100% zur Erzeugung elektrischer Energie genutzt. Ja, damit setzte dann der Strukturwandel in Borken ein. Was macht man nach der Kohle? Was macht man mit der devastierten, also mit der zerstörten Landschaft? Wir hatten hier 4 große Tagebaulöcher, wo man die Kohle abgebaut hatte, wo man eben überlegte, was wollen wir mit dieser Region machen? Und da kam man eben auf die gute Idee, wie ich finde, die Tagebaue wasserwirtschaftlich zu rekultivieren. Und man hat heute, 2024, eine wunderschöne Seenlandschaft, die Borken umgibt. Und diese Seen sind entstanden, weil dort in den Arealen mal Braunkohle abgebaut worden ist. Ja, man hatte dann auch die Idee, dass man ein Museum aufbaut, das Hessische Braunkohlebergbaumuseum. Wir hatten die gute Ausgangssituation, praktisch Glück im Unglück, kann man wirklich sagen, dass eben viele Materialien, die eigentlich für den Einsatz in der Grube Stolzenbach, in der ja das Grubenunglück sich ereignete, vorgesehen waren, die lagerten in den Lagerhallen und man hatte keinen anderen Tiefbaubetrieb mehr, wo man sie einsetzen wollte. Also hat die Preußen Elektra gesagt, okay, wir bauen ein Museum. Und ihr bekommt die ganzen Geräte als Exponate geschenkt. Das war natürlich ein prima Fundus, der sehr authentisch war und auf den wir heute sehr stolz sind. Das war eine wichtige Entscheidung 1991, dass man eben gesagt hat, wir wollen das Museum bauen. Man hatte außerdem viel Know-how, weil viele Bergleute und Kraftwerker dann schon mit 51, 55 Jahren in den Vorruhestand gegangen sind. Die Leute wussten genau, wie man Bergbau unter Tage oder im Tagebau ausführt oder wie man im Kraftwerk Strom erzeugt. Also haben sich viele der Kraftwerke auf den Weg gemacht, sind in dem Versorgungsgebiet der Preußen Elektra herumgefahren, haben sich wunderschöne Exponate aus dem Bereich der Kraftwerkstechnik organisiert und die dann in ein Freilichtmuseum bei uns gepackt. Wir haben eine Kraftwerkshalle aufgebaut, in der wir die einzelnen Schritte darstellen, wie Strom erzeugt wird. Und das ist eben viel, viel Vorerfahrung und viel, viel kleine Schritte braucht, damit zu Hause der Strom aus der Steckdose kommt. Das ist ein wichtiges Thema, was wir heute unseren Besuchern vermitteln möchten. Dann kommt als drittes Thema natürlich der Landschaftswandel dazu. Wir haben hier das Borkener Seenland. Wir haben viele Flächen, die landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich rekultiviert sind. Das heißt, heute, nach der Bergbauära, haben wir hier eigentlich ein wunderschönes Umfeld, wo man eben an Seen vorbeispazieren kann. Wir haben für die Seen unterschiedliche Nutzungskonzepte entwickelt. Es gibt einen Badesee, die Stockelache. Es gibt einen Surfsee, den Singlisser See. Es gibt einen Naturschutzsee, den Borkener See, mit um ein Naturschutzgebiet drumherum. Ja, und zurzeit entsteht gerade neues Seenland, der Gombetter See. Und da wird gerade überlegt, wie denn dieser See genutzt werden könnte. Ja, und auch das Museum hat sich einen Namen gemacht. Wir sind im Jahr 2006 als bestes Museum in den beiden Bundesländern Hessen-Thüringen von der Sparkassen-Kulturstiftung ausgestattet worden und ausgezeichnet worden. Das war eine große Ehre und eine Verpflichtung für uns. Wir wollen sozusagen das Museum auch in Zukunft auf diesem ausgezeichneten Niveau halten. Wir haben diesen Preis bekommen, weil wir eben das Wissen sehr allgemeinverständlich vermitteln und prägnant und weil wir viel für Kinder haben. Wir haben das Prinzip in unserer Konzeption, dass wir versuchen, Wissen an Kinder auf spielerische Art zu vermitteln. Insofern gibt es dann bei uns eine Wasserspielelandschaft. Da lernen die Kinder so ganz nebenbei, dass ich, wenn ich Kohle gewinnen möchte, eine ganze Menge Wasser erstmal abpumpen muss. Wir haben eine Baggerspielelandschaft. Da können die Kinder der Altersgruppe von 6 bis 12 Jahren das nachspielen, was unser Schaufelradbagger und unser Eimerkettenbagger, unsere beiden Großexponate, dann den Kindern vorher gezeigt haben im Rahmen der Führung. Und wir haben ein Energiefeld, wo man selber Energie erzeugen kann, wo man also sich abstrampeln kann und dann an einer Skala, an einem Kraftwerkschornstein sehen kann, wie viel Energie man erzeugt. Und das geht dann sozusagen vom Dunkelmunkler bis zur Lichtgestalt, können die Kinder sich anstrengen und selber Energie erzeugen. Wir bleiben nicht in der Vergangenheit stehen. Das Museum entwickelt gerade einen komplett neuen Ausstellungsbereich zu den langfristigen Folgen der Nutzung fossiler Energien. Das heißt, wir befassen uns mit CO2-Emissionen, Kohlenstoffdioxidemissionen, mit der Erderwärmung und mit dem Klimawandel. In Borken wurde das größte hessische Braunkohlevorkommen genutzt. 66 Millionen Tonnen Braunkohle wurden hier verfeuert. Und wenn man Braunkohle verfeuert, entsteht das Treibhausgas CO2. Und vieles von dem, was hier vor Ort durch die Kraftwerke gegangen ist, befindet sich heute noch immer in der Erdatmosphäre und trägt eben zum Klimawandel bei. Klimawandel passiert also zwar auch heute, hat aber schon eine Geschichte, die bis in die vorindustrielle Zeit hinausreicht. Und das möchten wir den Besuchern vermitteln. Wir haben nämlich die Erfahrung gemacht, dass nur sehr wenige Leute die Zusammenhänge kennen zwischen der Verfeuerung von fossiler Energie, zwischen dem Nutzen von Automobilen mit Verbrennungsmotoren, zwischen dem Heizen mit Gas- und Ölheizungen und eben dem Klimawandel. Und das wollen wir jetzt in dem neuen Ausstellungsbereich, der gerade entsteht, den Besuchern vermitteln. Man kann also künftig in einem Museumsrundgang bei uns erfahren, wie Braunkohle vor 50 Millionen Jahren aus Biomasse entstanden ist. Man muss sich da Moore vorstellen, die sozusagen die Ausgangslage sind für die Bildung zunächst von Humus, dann von Torf, dann von Braunkohle und dann von Steinkohle. Das sind Entkohlungsprozesse, die über Jahrmillionen reichen. Das kann man sich bei uns ansehen. Man erfährt also etwas über den globalen Kohlenstoffkreislauf. Dann erfährt man, wie hier in Borken 1922, 23 das Kraftwerk gebaut wurde, wie man damit anfing, fossile Energie, sprich Braunkohle, in industriellem Maßstab zu verfeuern. Und wenn man dann bei uns in der Kraftwerkshalle vor dem Kraftwerkskessel steht, der wird bei uns im Demonstrationsbetrieb vorgeführt, dann kann man sich sehr gut vorstellen, wie viel CO2 dann entsteht und in die Erdatmosphäre entlassen wird. Und das ist dann natürlich beeindruckend, weil dann kann man verstehen, warum das eben so beschlossen wurde von der Bundesregierung, dass man aus der Kohle aussteigen möchte. Das hat schon seine volle Berechtigung. Ja, und dann zeigen wir eben praktisch in dem Museumsrundgang, wie eben Braunkohle entstanden ist, wie sie gewonnen wurde, wie sie genutzt und verbrannt wurde und welche Folgen das heute für uns Menschen, das Klima und die Umwelt hat. Und damit haben wir das Ziel, das ist sozusagen mit dem neuen Museumsbaustein verbunden, dass wir ein bundesweit einmaliger Lern- und Bildungsort zum Thema Kohleverstromung, Klimawandel werden wollen. Wir wollen das so aufbereiten, das Thema, dass gerade junge Menschen das gut verstehen, weil wie jede Generation muss man sich eben klug überlegen, wie man seine eigene Energie in Zukunft gewinnen will. Und da möchten wir Orientierungshilfe geben. Wir stellen natürlich das Thema der fossilen Energieträger dar. Es gibt aber auch das Thema Wasserkraft, was wir darstellen. Und auch Atomenergie war in Borken Thema, als man nämlich in den 1970er Jahren merkte, dass die Kohlevorräte zur Neige gingen, dass man immer tiefer graben musste, um die Flöze aufzugraben. Da überlegte man in der Konzernzentrale der Preußen Elektra hier in Borken ein Kernkraftwerk zu errichten. Es sollte das Atomkraftwerk Borken entstehen, nicht irgendein Kraftwerk. Es sollte eins der größten Europas werden. Und 1985, 86 waren dann die Pläne so weit, dass man sie dem Hessischen Landtag vorlegen konnte. Da hatte dann aber die Preußen Elektra das Pech, dass genau kurze Zeit vorher, nämlich am 26. April 1986, sich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ereignete. Der Super-GAU, den man ja eigentlich nie erwartet hatte. Und zu diesem Zeitpunkt, einige Wochen nach dieser Katastrophe, hätte kein Parlament der Welt ein neues Atomkraftwerk beschlossen. Und so wanderten dann die Pläne für das Borkener Atomkraftwerk erstmal in der Schublade. Die Preußen Elektra hielt noch lange Zeit an diesen Plänen fest. Man hatte das ganze Gelände, wo das Kraftwerk stehen sollte, schon zusammengekauft. Man hatte eine Bohrung gemacht, um die Standsicherheit des Reaktorgebäudes zu sichern. Diese Bohrung führte in 1200 Meter Tiefe. Also man hatte schon viele Vorbereitungen getroffen, um dieses Kernkraftwerk zu bauen. Und das war dann sozusagen Schicht im Schacht. Die Pläne wurden obsolet, noch bevor das Kraftwerk gebaut werden konnte. Aus heutiger Sicht sage ich Gott sei Dank, weil sonst hätten wir jetzt eine Atomruine hier am Singnisser See stehen. Das wäre nämlich der Standort gewesen für dieses projektierte Kraftwerk. Und wir hätten dort hohe Kühltürme gehabt und eben Reaktoren, die jetzt Sondermüll gewesen wären, die 1 Million Jahre strahlen. Und auch dieses Thema greifen wir dann im Museum auf. Natürlich auch zeitgemäß gehen wir auf die neuen regenerativen Energien ein. stellen dar, dass sie eigentlich gar nicht so neu sind, weil schon die Piratenschiffe im 17. Jahrhundert haben Windkraft genutzt, um sie mit ihren Piratenschiffen sozusagen sich auf den Weltmeeren rumzutreiben. Die Windmühlen, die es hier überall gab, auch in der Region, nutzten die Windkraft. Ja, und von daher gehen wir auf die regenerativen Energien ein, zum Beispiel auch mit den Kindern wieder. Die Kinder können bei dem Themenfeld Energie erzeugen, eben Sonnenstrahlen einfangen, leiten sie auf ein Solarmodul, was sich dann in Bewegung setzt. Und dann sind die Kinder ganz überrascht, dass auf einmal dann Sonnenenergie etwas hin und her bewegen kann. Und bei Schatten und in der Dunkelheit, da kann man dann den Kindern ganz klar die Nachteile von regenerativer Energie erklären. Wenn nämlich die Sonne nicht scheint, dann kann man eben den Solarschlitten nicht hin und her bewegen. Also insofern haben wir einen großen Bildungsauftrag in dem Museum und möchten dem gerecht werden. Nach meiner Kenntnis sind wir im Moment eines der wenigen Bergbaumuseen, die dieses Thema aufgreifen. Wir holen also die Energiewende hier ins Museum nach Borken und vermitteln das den Besuchern, warum das so wichtig ist, dass wir künftig auf das Verbrennen von Öl, von Benzin, von Kohle verzichten müssen, um nicht den Klimawandel noch weiter anzuheizen. Gerade vor kurzem sind ja wieder Meldungen von Copernicus, dem EU-Umweltdienst gekommen und Klimaschutzdienst, dass eben der Juni, der Juli und der August die heißesten Monate waren, die in den Wetteraufzeichnungen jemals aufgezeichnet worden sind. Der Klimawandel schreitet voran und wahrscheinlich immer schneller. Die Klimaforscher warnen ja schon seit spätestens 1988 von dieser Entwicklung und auch vor den schlimmen Auswirkungen. Wir Menschen sind gerade dabei, uns die Zukunft zu verbauen und vor allen Dingen die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Auch das ist mir als Museumsleiter ein ganz wichtiges Thema. Insofern erklären wir das Themenfeld Klimawandel häufig mit Jugendlichen, die eben zum Beispiel bei uns im Museum einen Film gedreht haben, wo sie anhand unseres Schaufelradbarers, unserer Kraftwerkskessel erklären, wie Klimawandel funktioniert und warum das solche verheerenden Folgen haben wird und dass wir jetzt dringend aus den fossilen Energieträgern aussteigen müssen. Das erklären Kinder und Jugendliche bei uns, weil die viel stärker vom Klimawandel betroffen sein werden als jetzt wir ältere Generationen. Ich bin Jahrgang 1960, habe also schon einiges an Lebensjahren auf dem Kasten und mich wird der Klimawandel nicht mehr so betreffen. Aber die jungen Menschen, insofern ist das für uns auch wichtig, dass eben jetzt die Museumsbesucher von Kindern über dieses Thema aufgeklärt werden. Ja, das sind also Zukunftsaussichten für das Museum, auf die ich sehr stolz bin. Wir haben in diesem Jahr einen hohen Fördermittelantrag bewilligt bekommen vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Die unterstützen uns sehr. Der Hessische Museumsverband unterstützt uns. Wenn ich dieses Thema öffentlich darstelle, ernte ich immer viel Applaus. Der Hessische Rundfunk hat sich schon angekündigt, wenn das neue Themenfeld steht, dass sie darüber berichten möchten. Das sind schöne Aussichten und das ist ein Arbeitsfeld, was sehr spannend ist als Museumsleiter. Sie haben also nicht nur das Thema Bergbau, Energie, Landschaftswandel. Jetzt kommt das Thema Klimawandel noch hinzu. Sie haben den Strukturwandel von der Agrar- zur Industriewirtschaft, was hier eben in Borken in den goldenen 1920er Jahren passiert. Sie haben das Thema Atomenergie, was in den 70er, 80er Jahren passiert. Sie haben den kulturellen und sozialen Einfluss dieses Bergbaubetriebes, der im Grunde genommen die ganze Region nicht nur wirtschaftlich und landschaftlich, sondern auch ökologisch und von der Sozialstruktur her geprägt hat. Es gab einen Bergmannsverein, einen Knappenverein, Die Preußen Elektra hat das Vereinswesen hier sehr gefördert, hat Sportanlagen bauen lassen, hat kulturelle Veranstaltungen hier durchführen lassen. Also es hängt unheimlich viel mit dem Thema Bergbau und Energie bei uns in der Region zusammen. Wir verengen uns nicht auf die Technikgeschichte, die ist natürlich auch spannend. Wir haben hier unterschiedlichste technische Geräte, die wir den Besuchern vorführen. Im Besucherstollen haben wir im Grunde genommen so ein Lehrbuch aufgebaut, wie man im 19. und 20. Jahrhundert auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen Braunkohle unter Tage gefördert hat. Und im Themenpark haben wir eben diesen großen Komplex Kohle und Energie, wo wir eben zeigen, was alles passieren muss, damit Strom zu Hause aus der Steckdose kommt. Ja, das sind tolle Aufgabenfelder für einen Museumsleiter. Insofern bedauere ich es eigentlich, dass ich in 2 Jahren in Rente gehen werde. Aber natürlich will man auch den Nachfolgern der jüngeren Generation dann Platz machen. Die sollen ihre eigenen Ideen verwirklichen. Ja, und von daher werden die genauso viel zu tun haben wie ich selber auch. Aber das macht Spaß und das ist eine sehr dankenswerte Aufgabe, die ich hier übernehmen durfte.
Nach diesem Überblick habe ich noch ein paar Nachfragen, insbesondere im Vergleich mit dem Rheinischen Revier. Im Rheinischen Revier wird ausschließlich im Tagebau gearbeitet. Sie hatten gesagt, in Hessen in dem Revier gab es unterirdische und oberirdische Abbaumethoden. Wie war denn da das Verhältnis? Also wurde hauptsächlich dann doch auch Tagebau betrieben? Waren die Löcher so groß wie die in Garzweiler, Inden und Hambach? Oder hat sich das alles etwas weniger auf das Landschaftsbild ausgewirkt?
Wenn ich jetzt das Rheinische Braunkohlenrevier und das Revier in der Lausitz vergleiche mit dem Hessischen Braunkohlerevier, dann hatten wir hier in Borken ganz große Unterschiede. Hier waren die Tagebaue eher kleinräumig, nie so groß, wie sie jetzt im Rheinland oder in der Lausitz sind. Das hängt damit zusammen, dass die Braunkohleflöze hier durch tektonische Störungen eher muldenförmig in kleinerem Maßstab abgelagert waren. Mal waren sie oberflächennah abgelagert, mal sehr tief in der Erde, sodass man sich eben vorher, wenn man die Braunkohle entdeckt hatte, dass man sich vorher genau überlegt hat, nutzen wir jetzt die Tagebautechnik oder gehen wir in den Tiefbau? Das wurde in der Region Borken im Grunde genommen seit 1922, 23 stets die ganze Bergbauära durch bis 1991 überlegt. Und man hat einfach Kosten-Nutzen-Rechnungen aufgestellt. Wenn ich jetzt einen Schaufelradbagger anschaffen muss und einen Eimerkettenbagger, der mir erst sozusagen das Erdreich über dem Kohleflöz abträgt, bis ich dann die Kohle gewinnen kann, dann kostet das so und so viel. Wenn ich einen Schacht in die Erde treibe und dann unterirdisch auf 160 Meter Tiefe die Braunkohle abbauen möchte, dann kostet das so und so viel. Insofern haben hier die kaufmännischen Abteilungen sehr klug gerechnet, was sich denn am besten rentiert. Und zumindest in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Borken einer der wichtigsten Standorte der Preußen Elektra. Man hat hier viel Geld verdient, was die Preußen Elektra dazu nutzen konnte, den Konzern aufzubauen, auszubauen, sich Beteiligungen anzueignen und im Grunde genommen dann es schaffte, ganz Norddeutschland als ihr Versorgungsgebiet zu gewinnen. Das war dann einer der großen Player auf dem Energiemarkt in Deutschland, neben RWE und neben den Elektrowerken in der ehemaligen DDR und im früheren Deutschen Reich. Und die haben sich im Grunde genommen mit Bayernwerken in Bayern dann Deutschland unter sich aufgeteilt und haben es dann mit Strom versorgt. Und da war Borken eben ein wichtiger Baustein, der eben sozusagen Grundlagen geschaffen hat, dass das passieren konnte. Natürlich gab es auch viele andere Kraftwerke der Preußen Elektra, die dann im Zuge der Zeit entstanden. Die Preußen Elektra hat dann voll auch auf die Karte der Atomkraft gesetzt. Und diese großen Atomkraftwerke, die waren natürlich 5-mal so groß wie Borken, konnten 5-mal so viel Strom erzeugen. und waren damit eben auch kostentechnisch effizienter, wenn man dann die Betriebskosten ansieht, wenn man die volkswirtschaftlichen Kosten ansieht mit der Entsorgungsfrage, dann sieht es ganz anders aus. Also auch das ist wieder eine langfristige Folge, die wir Menschen heute der Nachwelt überlassen. Die müssen jetzt 1 Million Jahre sehen, wie gehen wir denn mit dem Atommüll um? Und meiner Ansicht nach ist das eine Kostenfrage, die noch gar nicht richtig geklärt ist, die aber die Energiewirtschaft auf die allgemeine Gesellschaft abgewälzt hat. Das ist im Grunde genommen persönlich von mir ein Vorwurf an die Energiewirtschaft. Wenn man Müll verursacht, dann muss man auch selber dafür sorgen, dass dieser Müll dann neben ungefährlich gelagert werden kann. Und ja, insofern, auch das ist eine Frage, die wir aufwerfen. Wir wollen also den Menschen Orientierungspunkte geben, wollen sie zum Nachdenken anregen, welche Energieform ist denn die richtige, welche hat wenig Schäden für uns Menschen, für das Klima, für die Umwelt und welche hat die geringsten Kosten. Das sind alles Punkte, die die jungen Menschen sehr gut sich überlegen sollen. Und das ist unser Ziel eben als Bildungsinstitution, das zu vermitteln, dass es eben natürlich ganz einfach gesagt ist, wir bauen wieder neue Atomkraftwerke, wir bauen neue Kohlekraftwerke, aber was für Folgen hat es dann? Ich persönlich finde, dass die Energiewende, die derzeit voll im Gange ist, der richtige Weg ist. Das sind Energieformen, die eben Klima, Umwelt, Menschen schonen und die auch in Zukunft wahrscheinlich kostengünstiger werden können und keine langfristigen Folgewirkungen verursachen. Also von daher geht sie auch in meinen Augen sehr, sehr schnell voran. Auch das möchten wir den Menschen vermitteln. Energiesysteme aufzubauen, ist immer eine Frage von Generationen. Also wenn man ein Kohlekraftwerk konzipiert, das soll die nächsten 40 Jahre halten und soll genügend Kohle haben, damit es eben die ganze Zeit befeuert werden kann. Gleiches gilt für ein Atomkraftwerk. Auch das läuft 40, 50 Jahre. Und diese langen Zeiträume, die gelten natürlich jetzt auch für die Energiewende. Wenn wir also umswitchen von der fossilen auf die regenerativen Energien, dann dauert das auch seine Zeit. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Menschen heutzutage sehr ungeduldig sind, gerade auch die Medien. Das geht denen eigentlich zu langsam, obwohl es, wenn man es eben jetzt mit den 1920er Jahren vergleicht, total schnell ist, was wir jetzt heute hier umsetzen. Wir haben auch in Borken das Thema Energiewende vor der Haustür. Es gibt hier eines der modernsten Umspannwerke Europas, betrieben von der TenneT. Die TenneT hat uns auch Exponate für das Museum zur Verfügung gestellt. Wir wollen nämlich darstellen, dass wenn wir jetzt die Energiewende veranlassen, dass wir dann auch die technische Infrastruktur des Stromversorgungsnetzes modernisieren und umstellen müssen. Und dafür ist Borken auch wieder ein Beispiel. Wie schon vor 100 Jahren, als man hier das Stromverbundnetz aufgebaut hat, mittels fossiler Energien und Hochspannungsleitungen, da kommt heute die Energiewende und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass der Strom, der in Norddeutschland an den Küsten und in Skandinavien erzeugt wird, in den Süden der Bundesrepublik weitergeleitet wird. Und da ist Borken mit seinem Umspannwerk ein ganz wichtiger Standort. Das ist sozusagen noch immer Kernstück der Energiegeschichte hier vor Ort. Dieses Umspannwerk entstand natürlich in den 1920er Jahren, wurde ebenfalls mehrfach umgebaut und erweitert, wurde dann, als man die Pläne für das Kernkraftwerk Borken entwickelt hat, wurde es nochmal ebenfalls modernisiert und auf das Stromnetz von 380 Kilovolt ausgerichtet. Man hat es also erweitert, obwohl es dann eben doch dann nicht zu den Atomkraftwerksplänen in Borken kam. Und das war eben die Voraussetzung, wo eben die TenneT vor einigen Jahren denn entschieden hat, Mensch, da haben wir ja schon ein prima Umspannwerk, das eben die notwendigen Hochleitungsnetze hat und im Knotenpunkt sitzt. Das bauen wir jetzt eben zu einem der modernsten Umspannwerke Europas aus. Also auch das können wir sehr schön in Borken darstellen. Und ich bin eben dem Stromnetzbetreiber sehr froh, dass er uns ein bisschen Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat. Einige Strommasten, die jetzt veraltet sind, wurden abgerissen. Wir haben also eine Stromerspritze mit einer Traverse als Museumsexponat bekommen, was wir sehr gut nutzen können. Wir haben ein Stück Erdkabel bekommen, wo wir den Besuchern zeigen können, wenn man Stromleitungen unterirdisch durch die Erde mit Erdkabeln verlegt, dann wird es eben teurer, als wenn wir Hochspannungsleitungen haben. Das sind tolle kleine Exponate, die wir jetzt für den neuen Ausstellungsbereich gut nutzen können.
Sie hatten erwähnt, dass Sie auch schon Seen aus den Braunkohletagebaugruben gemacht haben. Das ist im Rheinischen Revier ja auch geplant. Wo hatten Sie das Wasser dafür her? Gerade mit dem Blick auf das Thema Klimawandel, weil dieser Plan im Rheinischen Revier den Rhein anzuzapfen ja auch zunehmend fraglich wird, da der Rhein im Sommer zunehmend weniger Wasser führt.
Ja, das finde ich eine sehr spannende Frage. Bei uns hat man diese Seen langfristig im Zuge der Rekultivierung geplant. Sie können sich das so vorstellen, dass man eben Tagebaue, die man 1922, 23 aufgeschlossen hat, die konnte man dann leicht verfüllen durch den nächsten Tagebau, der dann im Borkner Revier gebaut worden ist in den 30er Jahren. Da hat man dann einfach den Abraum, also die Erdreiche über dem Kohleflöz, in den ausgekohlten Tagebau verkippt und hatte dann wieder eine ebene Fläche. Aber bei den letzten Tagebauen geht das eben nicht. Sie haben dann eben keinen Folgetagebau mehr, wo Sie das Erdreich hernehmen können. Dann kommt man auf die Idee, Seen aus den Tagebaurestlöchern zu entwickeln. Und genau das hat man hier in Borken gemacht. Man hat also genau geplant, wir haben den und den Untergrund, wir haben die und die Wasserqualitäten, die dort zufließen, und wir können den und den See dann auf die folgenden Arten nutzen. Ja, und es gibt dann eben Überlegungen schon in den 1970er Jahren. Zwei Seen waren vorgesehen als Kühlwasserreservoire für das entstehende Kernkraftwerk. Die waren dann sozusagen nicht in dieser Nutzungsform. Und als dann die Stadt Borken selber überlegt hat, wie man diese Seen nutzt, kam man eben auf das Konzept vom Borkner Seenland. Und das sagte ich schon, ein See wird als Badesee und Freizeitparadies genutzt, ist mithin weithin im Umland bekannt. Die Leute kommen aus Kassel und aus umliegenden Städten hierher, um dann einen schönen Urlaubstag hier in Borken am See zu verbringen. Es gibt im Grunde genommen mediterrane Atmosphäre mit einem Sandstrand. Dieser See speist sich durch einen Zufluss, da gibt es also eine unterirdische Quelle. Es kommt Regenwasser, Niederschläge, Hagel, Schnee rein. Dieser See hat also einen ständigen Wasseraustausch. Dann haben wir den Sieglitzer See. Das war zunächst ein Problemsee, weil durch den Tagebau hatte man Flächen freigelegt, die eben schwefel- und eisenhaltig gewesen sind. Das heißt, die Wasserqualität war zunächst nicht so prall an diesem See. Das hat sich aber mittlerweile geändert. Es ist eine gute Qualität geworden. Es kommen jetzt auch sozusagen Lebewesen, die sich dort ansiedeln. Wir haben Fische und Marmorkrebse, die einen neuen Lebensraum in dem See gefunden haben. Wasservögel sowieso. Und auch dieser See wird jetzt eben als Surfsee genutzt, weil dort eigentlich immer ein bisschen Wind geht. Er wird auch als Badesee genutzt. Und dort liegt auch das Schiff der Marinekameradschaft vor Anker. Das ist ein Küstenwachboot der ehemaligen Bundesmarine, was dann hier als Vereinsheim der Marinekameradschaft hergeholt worden ist. Und wir arbeiten sehr gerne mit der Marinekameradschaft zusammen, weil das ein wunderbarer Ort ist, zum Beispiel auch eine Museumsfeier mal zu verrichten. Dann haben wir das Naturschutzgebiet Borkner See, ein wunderbares Naturschutzgebiet. Das war der größte Tagebau hier im Borkner Revier. Ich glaube, das ganze Gebiet ist 350 Hektar groß. Im Vergleich zum Rheinland ist das immer noch ein Mini-Tagebau gewesen. Aber in Borken war es eben der größte Tagebau. Ja, und auch dieser See ist geflutet worden. Das passiert eben unter anderem dadurch, wenn Sie einen Tagebau einrichten, einen Bergbaubetrieb, dann müssen Sie vorab das Grundwasser abpumpen, damit die Bergleute eben nicht Gefahr laufen, dass eben Überschwemmungen und Überflutungen drohen. Weil wenn man das nicht macht, dann steht der Tagebau irgendwann unter Wasser. Und die Bergleute haben also wirklich großflächig um den Tagebau herum Wasser abgepumpt. Das betraf natürlich auch die umliegenden Äcker und Wiesen. Das heißt, man hat Landwirte entschädigt dafür, dass sie nicht mehr so viel ernten konnten, weil nicht mehr so viel Wasser vorhanden war. Und als man dann nach dem Ende des Tagebaus die Pumpen wieder abgestellt hat, da kehrte das Grundwasser zurück auf seinen alten Stand. Und dadurch, dass eben die Kohle und der Abraum fehlt, entwickelt sich dann eben ein See. Und beim Borkener See hat man besonders darauf geachtet, dass keine Zuflüsse erfolgen. Man hätte extra einen Bach, der dort eigentlich gemündet hätte, umgeleitet, um zu verhindern, dass eben von der Landwirtschaft Phosphate oder Düngemittelrückstände in den See geleitet werden. Insofern hat der Borkener See eine wunderbare Wasserqualität. Die Fachleute sagen, er hat einen oligotrophen Charakter, also ein besonders nährstoffarmes Wasser, ähnlich dem von Seen in den Alpen, wo auch nicht sehr viele landwirtschaftliche Einträge sind. Und das ist der Grund, warum eben gesagt wurde, dass das ein Naturschutzgebiet ist. Und mittlerweile haben sich dort seltene Amphibien und Tierarten, Vogelarten angesiedelt. Der See gilt als Trittstein für die Zugvögel und ist ein wunderbares Naturschutzgebiet und lädt zum Wandern und Entspannen ein. Ja, und dann entsteht eben mit dem Gombetter See jetzt auch ein neues Seenland. Dort hat man etwa 2004 die Pumpen abgestellt. Seither füllt sich der See mit Grundwasser. Wenn es regnet, steigt der Spiegel an. Wenn die Sonne stark scheint, verdunstet viel Wasser. Die Schwalm, das ist ein Fluss hier in der Region, fließt unmittelbar dran vorbei. Es gibt zwar keinen direkten Zufluss, aber man vermutet, dass unterirdisch es Verbindungen gibt zwischen dem Fluss und dem neu entstehenden See, sodass auch dort Wasser einfließt. Also es sind verschiedene Quellen, wo sich dieser See jetzt speist. Ja, und wir können daher aufgrund dieser Unwägbarkeiten noch nicht genau sagen, wann der See seinen höchsten Wasserstand erreicht haben wird. Wir rechnen so Mitte der 30er Jahre, 2030er Jahre damit. Und dann wird eben überlegt, wie gehen wir mit dem neuen Wassergebäude, so nennen das die Bergleute, um. Was machen wir mit dem See? Entsteht da vielleicht eine kleine Stadt auf dem See, wo man eben zum Beispiel schwimmende Häuser ansiedelt, wo man ein Seerestaurant anbieten kann, wo man eine Seebühne installieren kann? Das sind Überlegungen, die jetzt schon in der Vergangenheit getroffen worden sind. Wir müssen mal gucken, wie wir da umgehen. Wenn jetzt zum Beispiel in der Lausitz oder im Rheinland ähnliche Überlegungen anstehen, dann kann ich die Menschen einladen, sich hier in Borken mal schlau zu machen. Unter dem Stichwort Borken und Rekultivierung gilt unser Braunkohlegebiet eigentlich so als Musterbeispiel für eine erfolgreiche wasserwirtschaftliche Rekultivierung. Es waren schon viele Besuchergruppen hier, die sich eben schlau gemacht haben. Wie kriegt man das gut hin? Wir haben noch die Experten, die eben früher mit den Rekultivierungsfragen beschäftigt sind und vom Bergbau her die Situation sehr gut einschätzen können. Wir haben auch Biologen und Landschaftsgärtner hier, die das gut einschätzen können. Also von daher waren auch schon sogar Gruppen aus China hier, die sich schlau gemacht haben, was passiert denn hier mit der Bergbaufolgelandschaft?
Bergbaufolgelandschaft ist noch ein wunderbares Stichwort für meine Abschlussfrage. Das Ruhrgebiet gilt ja als wunderbares Beispiel für eine Bergbaufolgelandschaft. Dort hat man den Wandel von Industrie zu Industriekulturregion geschafft. In der Lausitz ist man auch dabei und hebt dort sehr stark auf seinen Charakter, auf den Charakter als montane Region ab. Im Rheinischen Revier wird auch versucht, eine entsprechende Identität herzustellen. Wie sieht das im hessischen Braunkohlerevier aus? Sie hatten am Anfang erwähnt, dass die einzelnen Abbaugebiete sehr weit auseinander liegen, sehr vereinzelt sind. Verstand, versteht sich,
Ihre Region als Montanregion, als Bergbaufolgelandschaft?
Ja, ich möchte die Bergbaufolgelandschaft mal auf das engere Borkener Braunkohlerevier zunächst begrenzen. Auch hier haben wir verschiedene Entwicklungsschritte, wenn wir überlegen, wie man mit den Hinterlassenschaften der Bergbauära umgeht. Wir haben eben ganz zu Anfang die Situation, dass Bergleute gerade in den Vorruhestand entlassen worden sind und dann ihren Besucherstollen aufbauen, und zwar eins zu eins, wie ihre ehemalige Arbeitswelt gewesen ist. Wir hatten ja aus den Lagern der Grube Stolzenbach das notwendige Gerät. Wir haben auch aus der Grube Stolzenbach noch so das eine oder andere retten können. Und dann haben die Bergleute eben so als Selbstvergewisserung und als die Idee, ihr Berufsbild wachhalten zu wollen, auch für zukünftige Generationen, die haben den ersten Museumsbaustein aufgebaut. Sie haben ganz klar dargestellt, welche Probleme gab es denn, wenn man unter Tage Braunkohle abbaut? Welche Geräte wurden eingesetzt? Und wie kann man diese Geräte den Besuchern vorführen, damit die eben eins zu eins in die Arbeitswelt der Bergleute eintauchen können? Dann gibt es dort oben über dem Besucherbergwerk einen zweiten Museumsbaustein. Auf drei Stockwerken zeigen wir in einer Dauerausstellung die Bergbaugeschichte Hessens im 20. Jahrhundert. Wir zeigen, wie es hier angefangen hat im hessischen Braunkohlerevier. Und wir zeigen Berufsbilder unter Tage. Was hat ein Hauer gemacht? Was hat ein Fördermann gemacht? Was hat ein Markscheider gemacht? Wer war Steiger? Das wird gezeigt. Und dann erzählen wir natürlich im dritten Stockwerk die Geschichte der Grube Stolzenbach, die einst der wichtigste Tiefbaubetrieb hier in der Region gewesen ist und der dann 1988 in die Luft geflogen ist. Ja, zurück nochmal zu den Anfängen des Braunkohlebergbaus hier in Nordhessen. Auch das ist eine Besonderheit. Es geht hier in Nordhessen nämlich schon im 16. Jahrhundert los. Da baut man hier in der Nähe von Kassel, konkret an einem Berg, der Meißner heißt, die erste Braunkohle ab. Und das war eine ganz besondere Braunkohle, die sogenannte Glanzkohle. Denn diese Glanzkohle konnte schon im 16. Jahrhundert genutzt werden, weil eben die Feuerungstechnik das zuließen, dass diese Braunkohleart verbrannt wurde. Die normale Braunkohle, da durfte es noch ein bisschen Zeit ins Land verstreichen, bis die dann auch genutzt werden konnte. Insofern ist es keine Besonderheit, sondern eigentlich aufgrund dieser besonderen Kohleart, das ist der Ausgangspunkt, warum die Wiege des Braunkohlebergbaus eigentlich hier in Nordhessen liegt. Ich will jetzt andere Braunkohlereviere da nicht zurücksetzen, aber dadurch, dass eben diese Glanzkohle hier sehr oft vorhanden war und man sie schon im 16. Jahrhundert nutzen konnte, war es eben naheliegend, dass dann hier der Braunkohleabbau begann, zumindest urkundlich belegt. Wir haben hier eine Urkunde aus dem Jahr 1554, wo eben der hessische Landgraf erlaubt, dass man nach Braunkohlen schürft. Ja, das ist eben die Besonderheit der Glanzkohle. Auch das erklären wir im Museum. Sie können sich das bildlich so vorstellen, dass Sie eben ein Kohleflöz haben unter der Erde. Dann gibt es einen Vulkanausbruch. Die siedend heiße Lava breitet sich aus, überlagert das Braunkohleflöz und die obersten Meter dieses Flözes, da wird dann der Entkohlungsprozess beschleunigt. Die Braunkohle verwandelt sich in Glanzkohle und die Glanzkohle, die Metalle schimmert, deshalb der Name. Da wird also ein hoher Heizwert erzielt, der dem von Steinkohle gleicht. Zurück zu den Entwicklungsstufen des Museums. Die zweite Stufe war dann praktisch das Freilichtmuseum, der Themenpark Kohle und Energie, wo wir also den technischen Aspekt erweitert haben um soziale Komponenten und vor allen Dingen, wo wir dann zeigen, welche Schritte notwendig sind, damit man mittels der Braunkohle elektrische Energie erzeugen kann. Auch das ist bei wenigen Menschen nur bekannt, dass eben ein großer technischer Einsatz notwendig ist, der natürlich auch über die Jahrzehnte wesentlich verbessert worden ist. Den zeigen wir auch. Sie können sich das auch leicht vorstellen, wenn Sie wissen, dass man eben 1922, 23, da brauchte man 3 Kilogramm Braunkohle, um 1 Kilowattstunde elektrische Energie zu erzeugen. Zum Schluss 1991 brauchte man nur noch 0,8 Kilogramm. Also da sieht man, dass große Innovationen hier stattgefunden haben in der Kraftwerkstechnik wie auch im Bergbau. Das stellen wir dar. Und wir stellen eben auch im Themenpark Umweltaspekte dar, eben den Landschaftswandel mit dem Entstehen der Seen, mit der bergbautechnischen Rekultivierung, also landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich. Ja, und dann natürlich mit dem Thema Klimawandel greifen wir ein brandaktuelles Thema auf, wo wir eben auch unseren Beitrag dazu sehen, hier das Wissen zu erweitern. Das sind also die verschiedenen Entwicklungsstufen, die das Museum durchläuft und durchlaufen hat. Und natürlich halten wir hier die Tradition an den Bergbau hoch mit den Tugenden der Bergleute wie Kameradschaft, wie Gemeinschaftssinn, sozialer Zusammenhalt. Wir haben das Thema Gewerkschaft hier, wo eben die Bergleute gewerkschaftlich organisiert waren und viel erreicht haben, nicht nur auf dem Lohnzettel, sondern auch was sonst die Arbeitsbereiche gibt, anbelangt zum Beispiel Arbeitssicherheit, Pausenregelungen und. Also auch das sind Themen, die Sie bei uns im Museum finden.
Von dem, was Sie aber vorhin erzählt haben, hatte ich den Eindruck, dass während im Rheinischen Revier die Kohlengruben das Prägende sind, war es bei Ihnen dann eher doch das große Kohlekraftwerk.
Ja, das sehe ich auch so, weil eben der Bergbau nur kleinräumig hier vonstatten gegangen ist und die überregionale Bedeutung hatte ganz klar das Großkraftwerk Main-Weser. Ich hatte ja schon zu Anfang gesagt, ein Markstein preußischer Energiepolitik, im Dritten Reich dann kriegswichtiger Betrieb im Rahmen der Rüstungsproduktion, dann nach dem Zweiten Weltkrieg Motor und Energielieferant für das Wirtschaftswunder, wo eben hier die Kapazitäten, die Stromerzeugungskapazitäten erweitert werden und der Strom produziert werden kann. Und dann eben sozusagen der langsame Abstieg über 2, 3 Jahrzehnte, wo eben dann überlegt wird, bauen wir ein Atomkraftwerk, um die Braunkohle zu ersetzen? Bauen wir vielleicht sogar ein Ölkraftwerk oder ein Wasserkraftwerk oder ein Steinkohlekraftwerk? Das hat es alles gegeben als Überlegung. Das prägende Element hier in Borken war das Kraftwerk. In anderen Revieren, zum Beispiel in Wölversheim, war es ein Schwelwerk. Da hat man aus Braunkohle zum Beispiel Benzin gewonnen und Schwelkoks, also ganz andere Produkte als in Borken. Im Friendorfer Revier gab es eine Brikettfabrik. Da hat man also Briketts produziert und sie bis nach Dänemark und in die Schweiz exportiert. Dort ist es im Winter kalt, dort muss man heizen. Und da waren eben neben den rheinischen Braunkohlekraftbriketts, waren eben auch die hessischen Briketts gefragt. Das ist ein ganz anderer Wirtschaftszweig. Wir haben natürlich in unserem Museum Verweise auf diese anderen Standorte, wo eben in Hessen auch Braunkohle abgebaut wurde. Aber wie gesagt, mit ganz anderen Inhalten, die aber auch sehr spannend sind. Zum Beispiel in Friendorf geht es schon im 19. Jahrhundert los. Die Brikettfabrik wird, ich glaube, 1875 errichtet und tritt dann ihren Siegeszug an. Und in Borken geht es mit den Großkraftwerken im Grunde genommen mit der elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt los. Auch das zeigen wir im Museum. Dort gibt es im Jahr 1891 die internationale elektrotechnische Ausstellung in Frankfurt. Das muss man sich so ähnlich wie eine Weltausstellung in Paris oder London vorstellen. Nur, dass es eben um das Thema Energie ging. Es gab ein großes Messegelände und der relativ berühmte Ingenieur Oskar von Miller bewies im Rahmen dieser Ausstellung, dass es möglich ist, Strom über 170 Kilometer Entfernung zu leiten. Er hat nämlich an einem Wasserkraftwerk am Neckar Strom gewonnen, hat es dann über diese Stromleitung auf das Messegelände nach Berlin geleitet. Und dort brachte er 1000 Glühbirnen in der Nacht zum Leuchten. Das war für die Zeitgenossen eine Sensation. Die standen mit offenen Mündern davor. Und das war natürlich der Startschuss für Großkraftwerke. Danach konnte man eben ein Kraftwerk direkt an den Kohlelagerstätten errichten oder an den Flüssen, wo eben Wasserkraft erzeugt wurde, und konnte dann eben den erzeugten Strom über weite Entfernungen an die Industriebetriebe und Städte leiten. Das war ein Impulsgeber, ein Kristallisationspunkt im Zuge der Elektrizitätsgewinnung. Und das führte dann dazu, dass zunächst in Frankfurt ein Kraftwerk gebaut wurde, in Kassel wurde eins gebaut und dann eben 1922, 1923 dann auch in Borken.